»Also«, sagte Nogura, ließ seinen Blick durch die Gruft schweifen und nickte anerkennend. »Hier findet also der ganze Spaß statt.« Um ihn herum waren etwa ein Dutzend Sternflottenoffiziere und zivile Wissenschaftler an Computerstationen oder in den zahlreichen Laboren und Büros beschäftigt, die er von seinem Platz in Dr. Marcus' aktuellem Büro sehen konnte. Dieser Teil der Station war auf schematischen Zeichnungen der Umweltkontrolle und Müllverarbeitung zugewiesen, beherbergte aber das gesamte Wissen, das die Sternflotte über die Shedai und das Taurus-Metagenom gesammelt hatte. »So kann man es wohl ausdrücken«, sagte Marcus von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch und betrachtete die zahllosen Berichte, die sich überall im Raum stapelten. Es war kein großer, und das Wenige, das an Platz vorhanden war, wurde von Schachteln, Berichten, Datenkarten und anderem administrativem Kram in Beschlag genommen. Diverse Maßnahmen garantierten für die Geheimhaltung der Einrichtung. Soweit es die Mehrheit der Bewohner von Sternenbasis 47 betraf, Sternenflotte und Zivilisten, existierte die Gruft nicht. Wer hier arbeitete, wurde auf den Personalbögen anderen Sektoren der Station zugewiesen. Die meisten gehörten angeblich einer Gruppe namens Logistische Studien an, die nirgends weiter beschrieben wurde. Zwar gab es Pläne, an einem anderen geheimen Ort eine zweite solche Einrichtung zu etablieren, doch momentan führten die Leute in diesem Versteck im Kern der Station noch die Versuche der Sternflotte an, die Geheimnisse der Taurus-Region zu verstehen. Marcus trat um ihren Tisch und bewegte sich auf die Tür zu. »Wenn Sie mir folgen wollen, Sir, ich glaube, wir haben da was, das Sie sehr interessant finden dürften.«
»Die Beschreibung trifft wohl auf alles in diesem Raum zu«, sagte Noguda und trat neben sie. Gemeinsam gingen sie den zentralen Korridor der Gruft hinab. »Zumindest legen die Berichte, die ich gelesen habe, so etwas nahe.«
Marcus nickte. »Und das ist nur der Anfang.« Sie deutete auf die Labore, an denen sie vorbeikamen. »Wenn ich darüber nachdenke, was wir da draußen noch finden können, und es mit dem vergleiche, was wir momentan wissen, es übersteigt meine Vorstellungskraft. Sie haben die Berichte gelesen, Admiral. Daher wissen Sie, dass wir nicht übertreiben. Wir stehen an der Schwelle, unser Wissen in Hunderten von verschiedenen Bereichen aus Wissenschaft und Technik immens zu vergrößern. Das alles ist da draußen. Es wartet auf uns.«
»Wir müssen nur begreifen, wie der Schlüssel zu all diesen Informationen in sein Schloss passt«, sagte Noguda und paraphrasierte damit eine Formulierung, die sowohl Dr. Marcus als auch Lieutenant Ming Xiong in ihren Berichten mehrfach verwendet hatten.
»Ganz genau«, bestätigte Marcus. »Das Problem liegt in der Komplexität des Metagenoms. Betrachten wir dazu noch, wie die Shedai scheinbar mit ihrer Technologie umgehen, sprechen wir über Quantensprünge des wissenschaftlichen Fortschritts.« Sie hielt inne, seufzte und lächelte leicht. Noguda kam es vor, als schäme sie sich. »Verzeihen Sie, Admiral, manchmal überkommt mich die Begeisterung für meine Arbeit.«
»Wäre mir nie aufgefallen«, entgegnete Noguda ironisch. Tatsächlich war ihm sehr wohl bewusst, welche Energie durch diese Anlage strömte. Es war, als umgebe etwas Greifbares die Bemühungen dieser Personen. Ihr Antrieb bestand aus dem Wunsch, die Mysterien zu begreifen, mit deren Entschlüsselung sie beauftragt waren. Und der Admiral hatte interessiert zur Kenntnis genommen, wie jung sie alle schienen. Ihrer Akte zufolge war Carol Marcus Anfang 30, Lieutenant Xiong sogar noch jünger. Soweit es seine Untergebenen betraf, war Noguda das Alter egal. Er begrüßte die breite Palette an Erfahrungen und Einstellungen, die ihnen zu eigen war, und auch ihre Energie und Leidenschaft, wie sie die Jugend derartigen Unterfangen oft entgegenbrachte. Ihn interessierte, wie so junge Leute mit der Erkenntnis umgingen, trotz ihrer wenigen Lenze schon vor einer der größten wissenschaftlichen Entdeckungen in der Geschichte der Zivilisation zu stehen. Sie hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Würden sie etwas noch Größeres finden müssen, um sich je wieder derart für eine Sache begeistern zu können? Um sich und allen anderen zu beweisen, dass sie noch nicht am Höhepunkt ihrer Karrieren gewesen waren und noch viel zu bieten hatten? Anders gefragt, was soll man nach dem hier noch für eine Zugabe bringen? Am Ende des Ganges befand sich eine Tür, an der zwei Wachen standen. Als sie Noguda sahen, nahmen sie Haltung an. Der Admiral grüßte militärisch, doch Marcus ignorierte das Protokoll und widmete sich der Sicherheitskonsole neben der Tür. Sie presste ihren Daumen auf einen biometrischen Sensor und ein rotes Licht oberhalb der Konsole wurde grün. Die Tür glitt zur Seite und machte den Blick auf ein weiteres Labor frei, eines ohne Wände aus transparentem Aluminium.
»Nach Ihnen, Admiral«, sagte Marcus, trat zur Seite und ließ Noguda eintreten. Ein junger Asiat saß an einer Computerstation. Er trug ein blaues Uniformoberteil und die Rangabzeichen an seinen Ärmeln wiesen ihn als Lieutenant aus. Sein dunkles, zerzaustes Haar war etwas länger, als es gestattet war, und sein gesamtes Erscheinungsbild machte deutlich, dass der Lieutenant in der vergangenen Nacht nicht geschlafen hatte. Auch ein Tollianer war anwesend. Er trug einen Raumanzug, wie stets, wenn Vertreter seiner Art sich außerhalb ihrer eigenen Atmosphäre befanden. Der Tollianer schien mit irgendeinem Gerät beschäftigt zu sein, doch der Lieutenant erhob sich sofort, nachdem er Noguda erblickt hatte.
»Admiral«,
sagte er und nickte. Noguda durchschritt den Raum und hielt ihm seine Hand hin.
»Lieutenant Xiong, richtig?« »Ja, Sir«,
antwortete Xiong. Noguda sah dunkle Ringe unter seinen Augen.
»Sie sehen müde aus, Sohn«, sagte der Admiral. »Wann haben Sie zuletzt geschlafen?«
Xiong lächelte.
»Welcher Tag ist heute, Sir?« »Was das angeht, hängen wir alle ein wenig hinterher, Admiral«, sagte Marcus. »Aber ich glaube, das war es wert.«
Sie deutete auf den Tollianer. »Mit Nesrins Hilfe ist Mr. Xiong ein, wie wir glauben, großer Durchbruch im Verständnis der Shedai-Technologie gelungen.« Bei der Erwähnung ihres Namens drehte sich Nesrin zur Gruppe um. Undeutbare Klick- und Zirplaute erklangen in dem kleinen Raum. Dann hatte der Universalübersetzer ihre Muttersprache übertragen.
»Ich grüße Sie, Admiral. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mich dafür zu bedanken, dass Sie mich weiterhin hierbleiben lassen.«
Noguda nickte.
»Botschafter Jetanian sprach in den höchsten Tönen von Ihnen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen.«
Mit einem Blick auf Xiong und Marcus fügte er lächelnd hinzu.
»Auch wenn ich gestehen muss, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das, was Sie genau machen, wirklich verstanden habe.«
»Dafür sind wir da, Admiral«, sagte Marcus. »Mr. Xiong, warum zeigen Sie dem Admiral nicht, was Sie gefunden haben?«
»Gerne«,
erwiderte Xiong. »Wie Sie wissen, Admiral, sind wir bei unseren Bemühungen, die gefundenen Shedai-Artefakte zu verstehen, auf einige Hindernisse gestoßen. Eine der von mir formulierten Theorien besagt, dass die einzigartige kristalline Natur der Shedai-Physiognomie einen Schlüssel zum Umgang mit ihrer Technologie darstellt. Ich glaube, wir haben es mit einer Art biometrischem Interface zu tun, wenngleich mit einer weitaus fortgeschritteneren Version als alle, die wir entwickelt haben. Die Shedai haben vermutlich unmittelbaren Zugang zu ihrer Version einer elektrischen Leitung. Physische Gerätschaften dienen ihnen wohl nur als Interface. Es scheint, als könnten sie sich selbst mit ihren Computern und Kommunikationsgeräten verbinden. Nachdem Dr. Fischer den Shedai-Leichnam von Orylon untersucht hatte, bekam Mr. Xiongs Theorie mehr Gewicht, ergänzte Marcus. Der Doktor war es auch, der die ancestrale Verbindung zwischen den Tollianern und den Shedai entdeckte. Dank dieser Ähnlichkeit war der Shedai-Widersacher, so Nesrins Bezeichnung, in der Lage, auf Jinoteur einige gefangene Tollianer zum Gebrauch der dortigen Shedai-Technik zu zwingen. Nesrin selbst war unter ihnen.
»Sie verstehen diese Technologie?«, fragte Noguda, die Tollianerin.
»Nur bis zu einem gewissen Grad, Admiral«, antwortete Nesrin. »Unter dem Einfluss des Widersachers waren wir gezwungen, innerhalb sehr genau begrenzter Parameter zu agieren. Wir waren Portale des Widersachers, nicht mehr Herren unseres Willens. Unser Verstand war ein Gefäß für seine Gedanken.«
»Das klingt gar nicht gut«,
sagte Noguda und dachte darüber nach, wie eine solche Erfahrung sein mochte. Keines der Bilder, die ihm in den Sinn kamen, gefiel ihm. Nesrin deutete auf die Geräte, mit denen sie bei Nogudas Ankunft hantiert hatte.
»Wir haben mit einer Konsole experimentiert, die wir in einer unterirdischen Kammer auf Orylon fanden.«
Das betreffende Gerät war etwa einen Meter lang, halb so breit und nur wenige Zentimeter dick, was Noguda zu der Annahme verleitete, es sei nur Teil eines größeren Dings, das vielleicht zu groß war, um es zu transportieren.
»Trotz allem, was wir von früheren Expeditionen nach Orylon und Ravenna 4 wissen«, sagte Xiong und schritt durch den Raum zu Nesrin, »konnten wir nur sehr kleine Vorstöße zum Verständnis ihrer Technik machen. Doch wenn meine Theorie über ein biometrisches Interface zutrifft, hindert uns unsere eigene Physiologie daran, diese Geräte wirklich zu nutzen. Wir mögen vielleicht ein entsprechendes Gegenstück entwickeln können, aber auch das wird uns nur die Tür aufstoßen. Antworten gewinnen wir dadurch auch nicht.«
Marcus deutete auf Nesrin.
»Nesrins tollianische Physiologie ähnelt der der Shedai aber weitaus mehr. Sie konnte sich direkt mit diesem Gerät verbinden, und wir verbanden es wiederum mit unseren Teststationen hier im Labor, um aufzuzeichnen, wie es auf einen Energiezufluss reagiert.«
»Mir gefällt, wohin das hier geht«, dachte Noguda. »Und konnten Sie begreifen, was Sie da erlebten?«, fragte er Nesrin.
»Gewissermaßen«,
antwortete die Tollianerin und deutete mit einer ihrer Extremitäten, die, wie Noguda bemerkte, aus ihrem Anzug herauslugte, auf die Konsole.
Auf der Oberfläche dieses Interfaces befinden sich mehrere Zugangspunkte. Für Wesen mit menschlichem Körperbau bedeuten sie nichts, doch für meine Rasse stellen sie eine Möglichkeit dar, das Gerät zu bedienen. Als wolle sie es demonstrieren, beugte sie sich vor und berührte die Konsole, die sofort aufleuchtete. Noguda erkannte mehrere grafische Displays, die ihm aber allesamt nichts sagten.
»Bemerkenswert«, sagte er.
Nesrin fuhr fort. »Wie ich Lieutenant Xiong bereits schilderte, ähnelt die Erfahrung dem, was ich unter der Kontrolle des Widersachers erlitt. Doch ohne ihn, der mich zu Handlungen und in Richtungen zwingt, weiß ich nicht, wie ich fortfahren soll, sobald ich in die Konsole integriert bin.«
»Integriert?« wiederholte Noguda.
»Ich werde eins mit der Maschine«, sagte Nesrin. »Wie sie es beschreibt, klingt es wie eine außerkörperliche Erfahrung«, erklärte Xiong und deutete auf die fremde Konsole. »Irgendwie ist sie dabei tatsächlich in dem Ding drin.« Noguda zog die Stirn in Falten und versuchte, den Gedanken nachzuvollziehen.
»Also ist Ihre Theorie korrekt? Die Shedai projizieren sich selbst in das, was auch immer bei ihnen einem Computernetzwerk entspricht?«
»Möglicherweise«, sagte Xiong. »Oder sie verwenden Telepathie und Physiokinese statt physischem Kontakt oder Stimmbefehlen, um diese Geräte zu bedienen. Doch egal, was es ist selbst unserem modernsten Computersystem um Jahrhunderte voraus. Stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten in einer nahtlosen Verbindung aus Computer und Benutzer lägen.«
»Das muss ich gar nicht«, entgegnete Noguda. »Ich habe die Berichte der Shedai-Attacken auf Orylon, Gamma Tauri 4 und Genoteur gelesen.«
Was könnte die Föderation mit einer solchen Technologie anfangen? Und noch wichtiger, was könnten ihre Feinde damit tun? Er blickte zu Marcus.
»Ich wette, ich weiß, was als nächstes kommt.«
»Wir müssen zurück zu einem Shedai-Planeten«, sagte Marcus. »Von hier aus können wir nur begrenzt agieren, Admiral«, fügte Xiong hinzu. »Um wirkliche Fortschritte zu machen, müssen wir unmittelbar an Geräten wie denen forschen, die wir auf Orylon und Ravenna gefunden haben. Diese Computersysteme sind in den ganzen Planeten integriert, und nach allem, was wir über die Shedai zu wissen glauben, können sie Netzwerke zwischen all den Planeten erzeugen, über die sie einst herrschten.«
»Die Shedai sind vielleicht noch immer da draußen«, sagte Noguda und verschränkte die Arme. »Und wir haben gesehen, wozu sie fähig sind. Ich weiß nicht, ob ich meine Leute abermals diesen Gefahren ausgesetzt wissen will.«
»Sir«, sagte Xiong, »wir sprechen hier von Verbindungen in Echtzeit, über Dutzende, vielleicht Hunderte von Lichtjahren hinweg. Admiral, die Anwendungsgebiete für eine solche Technologie wären endlos. Und wenn die Shedai in der Lage sind, sich selbst in ihre Computerverbindungen zu projizieren, reden wir von der Fähigkeit, sich so selbstverständlich zwischen den Welten zu bewegen, wie wir es in diesem Zimmer können. Wir müssen das verstehen lernen, und sei es nur, um uns dagegen zu wappnen. Was ist, wenn die Klingonen oder sonst jemand lernen, es zu bedienen?«
»Eine interessante Feststellung«, befand Noguda. »Insbesondere, da sie von jemandem kommt, der an allererster Stelle von der Suche nach Wissen angetrieben wird.«
Zweifellos hatten die Erfahrungen, die der junge Mann auf Orylon und Genoteur gesammelt hatte, seine Sicht auf das verändert, was das Wissen der Shedai aus wissenschaftlicher Sicht bedeutete. Die Realität neigte dazu, so etwas mit einem zu machen.
»Er hat nicht ganz Unrecht. Wir können nicht stillsitzen und nichts tun, während die Klingonen hier herumschnüffeln. Es stand einfach zu viel auf dem Spiel.«
Schließlich nickte Noguda.
»Da stimme ich Ihnen zu. Es ist das Risiko wert.«
Mit Blick auf Xiong fuhr er fort.
»Rüsten Sie sich, Lieutenant, und ziehen Sie sich warm an. Sie fliegen zurück nach Orylon.«